je mehr Schamgefühl ich empfinde oder je schwerer das ist, das jetzt wirklich zu tun da am Set von Discounter, dann weiß ich schon, das ist es aber. Also über diese Schwelle muss ich rüber. Oder wie ein Regisseur sagt, hinter der Peinlichkeit liegt die Kunst.
Ich habe auch so eine tolle Liste auf meinem Laptop und auf meinem Handy. Noch gucken oder so diese Spielzeit noch gucken. Und dann geht es so scroll, scroll, scroll und du denkst dir so, ach du Scheiße, du kommst überhaupt nicht hinterher.
Ich möchte das Theater nicht ganz missen, ja, weil es halt echt ein Spielen ist, was mir total Spaß macht.
Wozu das Theater?
Ein Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wozu das Theater? Diesmal mit einem Mann, der ziemlich witzig ist.
Merlin Sandmeier ist Schauspieler und vor allem für seine Rolle als Ladendetektiv in der Amazon-Serie Die Discounter bekannt. Gerade ist er auch in der ARD-Serie Sexuell verfügbar zu sehen und steht aber nicht nur vor der Kamera, sondern ist auch fest im Ensemble des Hamburger Thalia-Theaters.
Wir sind große Fans der Serien und von Merlins Humor und deswegen haben wir uns riesig gefreut, dass er seinen probenfreien Montagvormittag mit uns im Online-Meeting verbracht hat und wir zusammen eine neue Folge aufzeichnen konnten.
Egal, ob ihr schon Fans seid oder es noch werden wollt, habt eine schöne Zeit mit der Folge und viel Spaß!
Elli, guckst du gerade irgendeine Serie?
Nee, gerade aktuell nicht. Zumindest nicht so eine Serie mit irgendwie 17 Staffeln und jeweils 11 Folgen, à 43 Minuten. Ich habe jetzt gerade diese von Steven Spielberg, diese Miniserie geguckt, Life on Our Planet oder irgendwie so heißt die. Ziemlich abgefahren, weil das einfach so die ganze Erdgeschichte, aber eben von Steven Spielberg erzählt ist und so mit ganz viel KI und so alles so animiert ist und so voll abgefahren. Crazy. Aber auf jeden Fall ein bisschen andere Art von Serie. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, weil ich irgendwie froh bin, wegen meines Jobs, wenn ich mal keinen Film oder keine Serie oder kein Radio oder kein Buch lesen muss oder so, habe ich das letzte Mal Friends nochmal zum 73. Mal durchgesuchtet.
Das kenne ich auch, ja.
Genau, aber ich habe es schon lange vor und ich habe auch so eine Liste mit Serien, die ich gucken will, aber das macht die Sache natürlich nicht besser. Wie ist es denn bei dir?
Ja, bei mir ist natürlich immer die Zeitfrage das Ding, der Kinder bedingt. Wenn wir dann irgendwie anfangen, was zu gucken, muss man meistens nach einer halben Stunde Pause machen. Eigentlich sind ja kurze Folgen von der Serie dann auf jeden Fall besser als ein Film.
Die kann und Binge-Watching ist auf jeden Fall auch ein Thema, sag ich mal, bei dir.
Total.
Funktioniert gar nicht.
Aber die letzte Serie, die ich wirklich durchgesuchtet habe, wo ich dann auch teilweise das Handy mit ins Bett genommen habe, damit ich noch weiter gucken kann, während ich da im Bett die Kinder beruhige, war die Discounter, gab es ja auf Amazon. Es war wirklich so witzig, man wurde total reingezogen und konnte nicht Pause drücken, sondern da habe ich dann auch manchmal den Blick auf die Uhr vergessen und einfach immer weitergeguckt. Ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, die ersten zwei Staffeln habe ich geguckt. Und ja, wir freuen uns total, dass wir heute einen Gast dabei haben, der Teil davon ist.
Überraschung!
Merlin Sandmeier ist heute zu Gast. Hallo!
Hallo!
Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich da sein darf.
Bist du jetzt gerade in Hamburg oder wo du lebst und arbeitest in Hamburg, oder?
Ich lebe und arbeite hier am Theater in Hamburg und bin auch in Hamburg gerade, ja.
Schön, ja dann.
Genau, Merlin ist nämlich, ja, wir sitzen hier in Köln, wie immer, im Home-Studio. Und Merlin ist aber nicht nur Jonas in die Discounter, sondern er ist am Thalia-Theater in Hamburg als Schauspieler angestellt. Ja, wir freuen uns total, dass er heute dabei ist und gerade hat er Pause. Hast eben schon kurz im Vorgespräch gesagt, dass du momentan gar nichts probst. Also mal einen freien Vormittag, den du hier mit uns verbringen kannst.
Hoffentlich ein bisschen erholsam.
Sehr gerne.
Was hast du denn zuletzt am Theater gespielt? Gibt es irgendeine Rolle, die dir noch so im Gedächtnis geblieben ist, dass du sagen kannst, das war meine Lieblingsrolle?
Also das Letzte, was ich geprobt habe, ist Kafka, der Prozess. Da spiele ich die Hauptfigur, den Josef K. Und das ist gerade noch sehr präsent. Aber ich könnte nicht sagen, ob das jetzt meine Lieblingsrolle ist. Kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Ich hatte eine Produktion, die wirklich sehr, sehr lang gelaufen ist hier im Thalia-Theater. Das war meine erste Produktion und die wird jetzt erst abgespielt. Das heißt, die läuft seit fast 6 Jahren. Und das war vor dem Fest in der Regie von Charlotte Sprenger. Und da gibt es eine Figur, die ich tatsächlich irgendwie immer sehr, sehr gerne spiele. Vielleicht ist das meine Lieblingsfigur. So ein 16-jähriger, spätpubertärer Typ. Quatsch mal. Der Johann, so heißt die Figur aus Vor dem Fest. Die mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne spielen.
Das ist ja dann auch verrückt, wenn die dich so lange begleitet, ne? Also über 6 Jahre hast du dann immer den präsent irgendwie vor dir.
Ja, genau, man muss sie immer präsent halten und man entwickelt das ja auch irgendwie so weiter oder man selbst entwickelt sich ja auch weiter und dann automatisch auch irgendwie die Figur oder so oder irgendwelche Ideen, die man da noch mit reinbringt oder so.
Machst du denn dann irgendwas Spezielles, um dir diese Rollen anzueignen? Also jetzt auch vielleicht jenseits der Proben oder so? Geht das auch weiter und darüber hinaus, dass du irgendwie...
Das verrate ich natürlich nicht, das ist mein Geheimrezept. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich lerne den Text auswendig und dann gehe ich auf die Probe und dann ist das hoffentlich irgendwie fruchtbar, so mit der Regie. Und ja, also ich denke mir da zu Hause nicht groß irgendwie was aus zu den Figuren jetzt oder so, eher so szenisch tatsächlich, also zumindest am Theater. Das ist ja eine viel kollektivere Arbeit als jetzt beim Dreh. Da muss man sich schon irgendwie, da muss man schon so mit so einem geschnürten Rucksack irgendwie zum Dreh kommen und abliefern. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, ja. Aber sowas Spezielles habe ich da jetzt nicht so in der Vorbereitung, dass ich irgendwie in den Wald gehe und da irgendwie ein Ritual mache oder irgendwas, keine Ahnung, es gibt ja verrückte Dinge, glaube ich.
Bei den Discountern muss ich jetzt natürlich direkt an diese ganze Krav Maga-Nummer und solche Sachen denken. Da habe ich mir dann so in der Vorbereitung so überlegt, ob du dann so vorher so Krav Maga-Kurse belegt hast oder so.
YouTube-Clips, einer nach dem anderen. Okay. YouTube ist da meine große Inspiration und Hilfe, ja.
Freund und Helfer, ja.
Okay, aber gibt es dann schon, würdest du sagen, Unterschied zwischen Theater und Film in der Vorbereitung, als dass du dich beim Theater quasi erstmal nur mit dem Text beschäftigst und den lernst und dann guckst, was daraus werden kann in der Gruppe? Und im Film oder für Filmproduktionen bereitest du dich mehr schon auf die Figur vor und gar nicht so den Text, den du sprechen wirst?
Doch, also ich glaube, in beiden Berufen, sage ich jetzt mal, oder Disziplinen, sollte man den Text auf jeden Fall können, irgendwie. Ja, also man ist ja viel mehr alleingelassen beim Film, also da gibt's ja, wenn überhaupt, eine Probe vorher oder man Treffen mit der Regie irgendwie, bevor man dann dreht oder so, aber das war's ja dann schon. Also man ist ja viel einsamer eigentlich darin, das so zu entwickeln, was natürlich auch einen Vorteil hat oder auch spannend ist. Beim Theater ist es ja auch so, dass man sich erstmal trifft, dann redet man manchmal auch wochenlang und dann geht man irgendwann mal auf die Bühne und das entwickelt sich ja alles so eben miteinander und hat auch viel mehr Zeit sozusagen. Ne? Und zu so einem Set kommt man ja hin und dann hat man da 1-2 Drehtage oder so und spielt das und dann danke und tschüss. So.
Ich musste gerade an so eine Situation denken. Ich habe auch mal 2 Jahre lang hospitiert an verschiedenen Theatern in Deutschland und habe unter anderem tatsächlich lustigerweise auch mit Frido, mit deinem Bruder, zusammengearbeitet in Frankfurt. Ja, bei dem die große Per Gynt-Inszenierung, 4,5 Stunden, vor 4 Jahren war das. Und da musste ich gerade dran denken, weil das mit einem Regisseur war, der... ja, wie so ein verrückter, kreativer Kopf, sag ich mal, sehr positiv formuliert, immer auf die Bühne gesprungen ist und sogenannte Angebote gemacht hat. Beziehungsweise man könnte auch sagen, alles vorspielt und sagt, jetzt bitte du und zwar genauso am besten. Also so, ne, wenn man so drüber nachdenkt, die Rolle selbst zu entwickeln oder so, hat man manchmal den Eindruck gehabt, dass da gar nicht so viel Platz dafür war. Ist das denn was du beim Film auch manchmal erlebst, weil ich habe jetzt gerade auch zuletzt noch ein Interview gehört mit dem Regisseur, der diesen neuen Film Stella, ein Leben gemacht hat, zu Stella Goldschlag, zu dieser Greiferin, die Jüdin war und dann während der Nazi-Zeit irgendwie andere Jüdinnen und Juden der Gestapo ausgeliefert hat. Und der hat dann auch so erzählt, das ist Riesenbogen, aber der hat dann auch erzählt, dass er manchmal manchmal eben bei den Dreharbeiten auch mit dabei war, reingegangen ist und irgendwie Angebote gemacht hat oder so. Und da habe ich mich dann gefragt, wie ist das sozusagen, wenn man dann da so gefilmt wird und eben diese Szenen ja auch viel kleinteiliger zum Teil, glaube ich, probt als oder spielt auch als am Theater, wo man es ja manchmal auch so laufen lassen kann, ne, weil es mehr so im Moment entsteht. Was hast du da für eine Möglichkeit, das auch zu entwickeln einfach beim Dreh, wenn die Kamera läuft und dann go for it, Merlin, zeig mal, was du kannst.
Ja, also wie gesagt, da ist, glaube ich, auch einfach weniger Platz. Also ich hatte das jetzt noch nicht so erlebt, dass irgendwie beim Dreh oder so mir da jetzt die Regie irgendwie was vorspielt oder sowas. Die lassen das dann schon einen so machen, natürlich auch im besten Falle, wie man das sich irgendwie gedacht hat. Und dann macht man irgendwie einen Take und dann arbeitet man irgendwie oder verstellt kleine Schräubchen so. Also ich hatte die Erfahrung ebenso noch nicht jetzt wie beim Theater zum Beispiel, wie du es genannt hast, dass wirklich der Regisseur alles vorgibt oder alles vorspielt oder so und man sich da irgendwie so gegen wehren muss oder sowas. Also zum Beispiel bei den Discountern, was ich ja so mag an dem Projekt, ist, dass das sehr dem Theater ähnelt, sag ich jetzt mal, oder dem Theater nahe kommt als bei anderen Drehs, weil das eben auch so ein gemeinsames Entwickeln ist. Und da ist es schon so, wir sind darauf angewiesen, uns die Zeit zu lassen auch. Also beim Dreh ist es ja wirklich Einstellung, danke. Also kommt natürlich auch auf den Dreh an, ne? Ob das jetzt irgendwie ein schnelles Fernsehformat ist mit wenig Geld oder irgendwie ein Kinofilm, wo man dann wirklich ins Detail arbeiten kann und so weiter. Und bei den Discountern ist es ja, dass wir das improvisieren. Improvisation passiert ja auch viel auf dem Theater und das mag ich an dem Projekt total gerne. Und da ist es total so, dass wir dann mal einen Take machen und dann fangen wir so an rumzuspinnen und so und ja, spielen uns das auch mal gegenseitig vor und so.
Also war es denn da dann eher so, dass so Szenen vorgegeben waren und ihr dann da machen konntet, was ihr wolltet, sage ich mal, in dem vorgegebenen Rahmen? Weil ich habe, meine ich auch mal in einem Interview oder Outtake gehört, dass teilweise auch jemand dann jemand anderem ein kleines Zettelchen in die Hosentasche gesteckt hat und man sollte dann gucken und die anderen wussten gar nicht, was da draufsteht. Stimmt das?
Ja, also Zettelchen glaube ich nicht. Vielleicht haben die auch ein Zettelchen bekommen und ich weiß es nicht. Genau, also es gibt sozusagen wie so Geheimnisse, die Regie dann reingibt oder so. Die kommt dann zu einem, flüstert einem ins Ohr, ja, beim nächsten Take mach mal das und dann fang auf einmal aus dem Nichts an zu schreien oder so. Also es geht darum, die anderen irgendwie zu überraschen, um neue Impulse reinzugeben, auf die wir halt jetzt noch nicht gekommen sind und so. Und wenn man da drauf guckt, jetzt die Regie, das sind ja auch drei Leute und die fangen dann natürlich auch an zu rattern, wenn die das sehen und sagen, okay, was wäre auch geil, wenn was jetzt passieren könnte oder so. Sie nennen das, glaube ich, Bombenlegen oder so. Irgendwie so einen Begriff haben sie dafür, um etwas halt explosiv zu gestalten oder so.
Würdest du denn sagen, weil also das ist ja schon auch einfach ein sehr spezieller Humor. Ich habe zum Beispiel auch diesen Song mir nochmal gestern angehört, den du als Jonas vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr auch veröffentlicht hast.
Genau, mein Schlagersong.
Genau, ja. Ganz großes Kino auf jeden Fall. War ein schlimmer Ohrwurm gestern. Und ich dachte mir echt nur so, ich habe so die ersten Szenen gesehen und dachte so, man sieht auch echt in jeder Sekunde, dass das in Hamburg gedreht ist. Das ist einfach so lustig. Also an alle HörerInnen, großer Tipp, hört euch das auf jeden Fall mal an.
Und schaut das Video. Das ist auch, da wird man schon vom Text abgelenkt. Ich habe es nämlich eben zum ersten Mal gesehen und ich konnte gar nicht zuhören, weil ich die ganze Zeit nur dachte, was ist das wieder für ein geiles Outfit da? Und, und diese Schuhe, diese Puma-Schuhe, boah, die hatte ja früher jeder an. Ich habe auch noch, waren auf jeden Fall voll der Style.
Genau, richtig. Und die guten Abschraubhosen, so Dreiviertelhosen, toll.
Genau.
Würdest du denn sagen, auch von euch SpielerInnen, von den Discountern, dass ihren doch recht ähnlichen Humor habt oder ist das auch was, was ich dann so erst finden musste während der Dreharbeiten?
Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich und wie die Figuren eben auch unterschiedlich sind und wir bringen natürlich auch viel oder teilweise viel von uns damit rein. Zum Beispiel Nora spielt jetzt keine große Rolle, sie ist so sie und hat auch, glaube ich, da gar kein großes Interesse, da jetzt irgendwas anderes zu sein oder sowas. Und bei der ersten Staffel war es schon so, dass wir das so austarieren mussten, indem dass wir uns halt eigentlich fast alle gar nicht gekannt haben, die Regie uns teilweise auch gar nicht gekannt hat oder mussten wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Und bei Humor ist es ja, weiß man ja, gibt es wirklich große, große Unterschiede, was Leute witzig finden. Und da haben wir uns aber relativ schnell irgendwie gefunden. Also, dass wir nicht nur so, wie soll ich es nennen, Pipi-Kaka-Humor ist, also so haha, sondern dass also die Regisseure haben immer eingefordert, ein bisschen subtiler. Also klar machen wir auch sehr, sehr platte Sachen und wirklich auch richtig doofe Sachen, so mit dem Hammer drauf irgendwie. Aber trotzdem schaffen wir es oder müssen wir es immer schaffen, irgendwie subtiler zu kommen, sage ich jetzt mal, mit dem Humor oder das irgendwie subtiler zu spielen. Also im Spiel entscheidet sich das ja auch total. Also dass das auch wirklich berührt und nicht nur halt so quatschi-quatschi ist, sondern dass die Leute sich in, dass sie überfordert sind oder daraus gerade bei meiner Figur irgendwie der Humor entsteht aus einer Überforderung oder aus einer Hilflosigkeit oder so, was ja auch total dramatisch ist.
Naja, gerade durch sowas entsteht ja auch so ein, also kann man die Figuren ja auch richtig ernst nehmen, ne? Dass man zwischendurch immer so gar nicht richtig weiß, ist der jetzt gerade einfach verpeilt oder was ist das jetzt gerade oder macht er sich eigentlich selber nur über sich lustig und über die eigene Figur und dass das so auch ständig wechselt.
Also wir halten uns immer gegenseitig an, sage ich jetzt mal, oder wissen darüber Bescheid, dass wir die Figuren immer verteidigen müssen so und die ernst nehmen müssen. Sonst funktioniert es halt eben nicht. Also wenn man da sich als Spieler oder Spielerin irgendwie draufsetzt und so, dann oder auch in der Improvisation jetzt nach vorne prischt, um irgendwie diesen Gag zu landen, dann funktioniert es irgendwie nicht. Also man muss immer so ein Geben und Nehmen und sehr aufmerksam sein und seine Sachen dann im richtigen Moment irgendwie unterbringen oder halt auch zurückstecken. Und wenn man so anschaut, denkt man das, glaube ich, manchmal so gar nicht, dass es irgendwie ja, viel mit Feinheiten zu tun hat oder sowas.
Also ich finde halt schon, dass man es insofern merkt, als dass du eben gesagt hast, wir machen auch platte Gags, aber die sind dann nur einzeln eingebettet in was Größeres, was jetzt nicht platt ist. So, ne? Also wenn es hintereinander die ganze Zeit platte Gags wären, dann würde ich denken, ach okay, ist nur auf Lacher aus und so, aber das ist ja gar nicht. Also es kommt dann immer wieder an der Stelle, wo man es verkraften kann und wo es auch dann cool ist, darüber zu lachen, aber halt nicht die ganze Zeit. Das fand ich auf jeden Fall, ja, was mich, glaube ich, auch so angefixt hat. Und zwischendurch kann man ja auch immer über so Pipi-Kaka-Witze lachen und dann aber wieder nicht.
Ja, sonst ist es wahrscheinlich auch einfach sehr schnell auserzählt. Zumindest ist die Gefahr größer, dass es sich sehr schnell abnutzt und das hat ja hier
ja,
nicht
total
stattgefunden.
Nee, genau.
Jetzt kommt die Werbung.
Und zwar heute für Lebe pur. Das ist ein Unternehmen, das sich mit der Idee gegründet hat, unser Leben durch gute Nahrungsmittel gesünder zu machen. Also zum Beispiel Süßigkeiten zu entwickeln, die nicht ungesund sind.
Entstanden sind Energieriegel mit Brownie- oder Kokosgeschmack, hergestellt aus Datteln und Kakao, aber auch Superfoods wie Matcha-Pulver oder Kakaonips und Proteinpulver für Shakes oder für Smoothies.
Das alles in Bio- und Rohkostqualität. Besonderen Wert legt Lebe pur auch darauf, dass alle Zutaten in der EU angebaut und auf mögliche Pestizide oder Schwermetalle untersucht werden, bevor sie in die Verarbeitung gehen.
Besonders gut fanden wir beide die Riegel in den Geschmäckern Brownie und Dark Cacao Crunch. Ihr kennt sie vielleicht aus den Drogeriemärkten DM und Müller. Ihr könnt die Produkte aber auch online bestellen. Schaut dazu zum Beispiel gerne im Onlineshop von Lebe pur vorbei. Da gibt es mit unserem Code Wozu das Theater ganze 10% Rabatt und das ganz ohne Mindestbestellwert.
Also einfach am Ende Wozu das Theater ins Rabattfeld eintippen, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Lasst's euch schmecken und wir bedanken uns bei Lebe pur für die Unterstützung dieses Podcasts.
Würde denn, wenn du gerade jetzt so auch über die Ähnlichkeiten und auch so über dein Spielen auf der Bühne nachdenkst, würdest du sagen, dass die Discounter auch auf der Theaterbühne funktionieren würde?
Schwer zu sagen, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also so in der Form nicht, aber die Art halt, also von Improvisation und so Live-Regie gibt es ja auch schon oder gab es ja schon auch so ähnliche Projekte. Hatte ich zumindest am Theater schon mal gesehen, wo mein Bruder zum Beispiel in Weimar, gab es so am Nationaltheater Weimar, der hatten, das war auch irgendwie so eine Familie oder sowas und dann war das auch so ein Impro-Ding. Das funktioniert schon, aber ob jetzt genau die Discounter irgendwie, ob man da auf so eine Theaterbühne so Regale stellen sollte, glaube ich eher nicht, weiß nicht.
Was mir natürlich jetzt direkt einfällt, ist Kamera von oben drauf, Klassiker, so richtig schön.
Was meinst du, Kamera wo?
Kamera von oben drauf halten, Live-Kamera. Und
ach so.
Die Klassiker.
Ja, Discounter sollte da bleiben, wo sie sind.
Ich habe auch vor allem mich das deshalb gefragt, weil dieses Improvisieren ja auch echt eine Typsache ist. So kann ich mir vorstellen. Also ne, man muss dann ja richtig so, keine Ahnung, sich dazu wirklich entscheiden und sagen, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mal irgendwas. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich lasse mich jetzt hier voll gehen, ich gebe mich da jetzt voll rein und haue da jetzt auch einfach alles raus, was mir in dem Moment einfällt. Und man muss, glaube ich, auch so sehr frei von, wie soll man denn sagen, so Schamgefühle oder sowas sein. Und das ist ja auf der Bühne, wo dann wirklich Leute auch davor sitzen, live. Und dann lässt sich das eben nicht mehr cutten oder irgendwie rauslöschen. So, dann ist es passiert, was man da gemacht hat. Apropos auch Pipi-Kaka-Humor und alles, was dazugehört. Das ist ja schon einfach was, nochmal was sehr anderes.
Ja, beim Theater hat man ja Gott sei Dank Zeit, dann so 7, 8 Wochen, dass man das Peinliche vom Anfang irgendwie so gestaltet, dass es am Ende die Leute angucken können und sich nicht schämen. Ja, also es hat beim Theater zum Beispiel auch, also ich meinte das gerade ernsthaft, also ich bin jetzt noch nicht mega lange am Theater, aber jetzt so 10 Jahre und man hat das ja, man hat schon die ein oder andere Produktion gemacht, aber es ist immer wieder eine große Überwindung für mich und ich glaube auch für andere, da jetzt, wenn wir das Projekt da neu beginnt, so auf die Bühne zu gehen und so erste Angebote zu machen und so, das ist mir total unangenehm. Also nicht immer, manchmal kommt auch aufs Projekt an, aber dann die ersten Angebote und dann steht man dann irgendwie da so rum und weiß gar nichts und so, das ist wirklich auch
wie so eine Prüfungssituation irgendwie schon fast, oder?
Genau, man fängt da dann so an irgendwie, ja, dann so irgendwie im besten Falle Kunst zu machen, aber fühlt sich halt, ja, wie so ein falscher 50er irgendwie, weil man noch gar keine Ahnung hat, wohin das geht und so. Mal mehr, mal weniger natürlich. Aber da sitzen natürlich auch dann schon Leute unten, also die Regie und die Regieassistentin und Lichtleute und so weiter. Und ja, versinke ich da manchmal auch.
Yay.
Ich habe da mal was vorbereitet.
Das ist bei den Discountern eben auch so, klar. Aber darum geht es halt natürlich genau bei den Discountern, um dieses Charme-Ding, also dieser Fremdscham. So funktioniert ja auch der Humor so, weil wir gerade eben über Humor sprachen, dass, ja, wir brauchen halt eine große Portion irgendwie Selbstironie und dürfen halt echt nicht eitel sein. Und das ist manchmal schon auch gerade für mich echt eine Überwindung.
Verändert sich das Gefühl denn, also dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, von am Anfang, wenn du die ersten Angebote machst und noch gar nichts weißt, hin zu, wenn dann die Premiere ist und du die Figur gut kennst, aber es vielleicht trotzdem du irgendwas machen musst, wofür sich irgendjemand anders schämen würde, dann vor einem vollen Haus? Ist das ein ähnliches Gefühl, was du dann hast? Also bleibt es irgendwie bestehen und verändert sich? Oder gehst du dann einfach auf die Bühne und hast alles vergessen, weil du schon so lange, so ein paar Wochen in der Rolle drin bist?
Naja, wie ich eben meinte, also man sollte schon auf die Bühne gehen und sich im besten Falle nicht schämen für das, was wir da dann präsentieren. Also das muss irgendwie bis dahin rausgebügelt sein. So. Oder es passiert halt eben in der Figur, so wie eben bei den Discountern, wo wir genau das erzeugen wollen. Und so, je mehr Schamgefühl ich empfinde oder je schwerer das ist, das jetzt wirklich zu tun da am Set von Discounter, dann weiß ich schon, das ist es aber. Also über diese Schwelle muss ich rüber. Oder wie ein Regisseur sagt, hinter der Peinlichkeit liegt die Kunst. Und das habe ich mir so ein bisschen gemerkt. Und das stimmt tatsächlich zum Beispiel eben bei Discounter auch so.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass, ja, das legt man ja dann mit der Zeit vielleicht, kann man es auch irgendwie dann besser verkraften, wenn man schon verschiedene Rollen gespielt hat, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so präsent, dieses Gefühl. Oder je nachdem, es kommt wahrscheinlich drauf an. Aber du hast ja auch schon einiges an Erfahrung. Du hast ja schon während der Schulzeit Theater gespielt. Du warst auf einer Waldorfschule und da spielen Kunst und Theater ja sowieso im Alltag eine große Rolle. Ich war auch im Waldorf-Kindergarten, mein Bruder dann an der Schule und ich war immer richtig neidisch auf die coolen Theaterprojekte, auf die nicht immer alle Lust hatten. Aber was ich da ja wirklich das Schöne fand, dass halt alle irgendeine Rolle übernehmen mussten, sei es dann der Techniker oder so, aber dass halt alle an der Produktion beteiligt waren. Und war das denn für dich schon damals irgendwie so eine Möglichkeit, dass man das beruflich, also dass du das beruflich machen wollen würdest?
Ja, das kam so am Ende der Schulzeit, genau, da gibt es an, oder ich glaube, an jeder Waldorfschule dann ein 12-Klass-Spiel. Und das ist dann so eine richtige Produktion. Also bei uns kam da zumindest ein Regisseur aus Berlin und dann hat man da wirklich 6, 7 Wochen geprobt. Also wie das so ähnlich am Theater auch die Bedingungen, sage ich mal, so ähnlich aussahen. Und das war total spannend. Also da hat es mich dann so gerissen, wie man sagt. Und mein Bruder ist ein bisschen älter und der ist ja auch Schauspieler. Und der war dann schon an der Schauspielschule. Und da hatte ich das auch schon ein bisschen mitbekommen und ihn da immer besucht. Und er war da schon so ein Vorreiter. Und das war so die Zeit, genau, wo ich mich auch dafür interessiert habe, beziehungsweise dann auch gewagt habe, das als Beruf irgendwie mir vorzunehmen.
Kam das dann tatsächlich so relativ direkt, dass du dann auch diesen Weg eingeschlagen hast? Oder war das dann auch eine Entwicklung und du hast eher noch erst was anderes ausprobiert und bist dann doch dahin zurückgekommen? Oder?
Nee, ich habe das dann entschieden, so relativ klar, und bin dann auch direkt ans Theater und war da eh schon irgendwie ein paar Jahre in der Stadthysterie für die Oper und so. Genau. Und dann war ich da noch ein Jahr Regieassistent, beziehungsweise 2 Jahre. Und wollte mir das Ding irgendwie, das Theater, das Ding, mal so von innen angucken, überhaupt mal so kennenlernen und so hinter die Kulissen gucken. Das ist ja auch irgendwie ein spannender Ort. Und das hat mich aber auch nicht davon abgeschreckt, diesen Beruf dann zu machen oder das irgendwie zu beginnen. Ja. Genau, also ich habe so 2 Jahre vorher dann noch im Theater irgendwie Erfahrungen gesammelt, bevor ich dann überhaupt an die Schule gegangen bin. Und das war auch total gut, weil man halt so alles kennenlernt. Ah, das ist ein Scheinwerfer, den kann ich auch bedienen. Und das ist irgendwie ein Mischpult, das kann ich irgendwie auch bedienen. Und so laufen Proben ab. Ah ja, okay, darauf muss man achten. Und
du hast ja eben schon erzählt, dein Bruder ist älter, der war dann schon an der Schauspielschule. Also hattest du auch quasi jemanden, dem du vielleicht mal fragen konntest, wenn du irgendwelche Fragen hattest oder sowas. Aber wie ist es denn generell, also 2 Brüder, die Schauspieler sind, die auch zusammen mehr spielen, weil dein Bruder hat ja sogar auch in Die Discounter eine Rolle, und zwar auch eine sehr, sehr explizite. Er ist dein Love Interest, der Ladendieb. Und dann spielt er ja sogar eine Sexszene. Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie es generell ist, halt mit deinem Bruder zu spielen.
Ja, erstmal kam die Idee eben dadurch, weil wir unbedingt mal miteinander was machen wollten. Und das bis jetzt noch nicht passiert ist. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen, oder genau. Und da stand es eben drin. Und dann habe ich da Frido von erzählt, also mein Bruder von erzählt. Und so, wie lustig das ist und dies und das. Und dann meinte er, ja, aber das kann doch ich dann spielen, das wäre doch super. Also wenn wir dann wirklich Brüder sind, das ist ja wie eine, nochmal wie eine private Ebene oder noch eine Ebene reingezogen. Und die Jungs fanden das dann auch super, genau. Und dann haben wir das so gemacht und waren sehr froh darüber, dass das geklappt hat. Ja, und das war auf jeden Fall krass, weil genau diese Sexszene, glaube ich, unser allererster gemeinsamer Drehtag dann war in unserem Leben. Und das war dann so richtig in die Vollen, also ein richtiger Kaltstart oder ein Heißstart in dem Falle. Und ja, wir verstehen uns ja super und es war total witzig. Also wir sind wirklich abgebrochen vor Lachen und ja.
Krass.
Also das war auch zum Beispiel ein Moment, wo ich sage, okay, da müssen wir jetzt durch. Also das ist so krass irgendwie auch. Aber im Endeffekt sind wir irgendwie, mein Bruder meinte auch, naja, wir sind halt Schauspieler. Also wir hätten es dann sonst mit jemand anderem gespielt. Also es ist ja auch dann unser Beruf so. Und natürlich ist das dann weird, komisch, dass wir jetzt ein Bruder sind und uns so küssen und so. Aber irgendwie muss man das ja auch, ja, die Distanz dazu irgendwie einziehen. Von wegen, dass es halt auch eben auch ein Beruf ist und wir kriegen auch Geld für den Drehtag. Also wir üben da unseren Beruf aus und wenn das nicht mein Bruder gewesen wäre, wäre es jemand anders gewesen, mit dem es mir vielleicht schwerer gefallen wäre oder irgendwie so.
Ja, und den ihr ja wirklich auch, das ist ja der entscheidende Punkt, ihn nicht eben erst seit dem morgendlichen Kaffee am Set kennt, sondern oder seit einem ersten Kennenlernen, keine Ahnung, beim Casting, sondern den ihr wirklich ein Leben lang, du zumindest, kennst.
Naja, und du weißt, wie er spielt. Also du hast ihn ja schon mal gesehen und vielleicht ist es dann auch einfacher, sich darauf einzulassen.
Ja, und das ging total schnell, dass wir gesagt haben, okay, wollen wir es so machen? Alles klar, wir machen es so. Okay, beim nächsten Take, alles klar. So, konnten dann uns ganz gut und schnell absprechen und dass wir uns da gegenseitig nicht verletzen und so weiter, ist ja eh klar. Und kennen wir ja auch irgendwie von der Bühne oder so, dass wir da ja auch Erfahrung haben. Weil wir auch so kämpfen und so. Egal.
Ist es denn, also du bist ja am Thalia Theater fest angestellt, wenn ich das richtig weiß. Und
genau.
Frido ist ja seit, ich glaube jetzt 3 Jahren oder so, freiberuflich unterwegs.
Ja, 2, ja.
Ist das denn, also es klingt ja jetzt alles gerade so total schön und harmonisch und so weiter. Ist das denn trotzdem auch ein, also ich habe selber auch 3 Schwestern, deswegen ich frage für einen Freund. ist das denn da auch eine Konkurrenzsituation mal gewesen irgendwie zwischendurch? Oder spielt das tatsächlich für euch irgendwie so keine Rolle, weil es ja auch sehr unterschiedlich ist, einfach wie ihr arbeitet?
Ja, also auch wenn man das nicht will, hat der Beruf irgendwie immer mit Konkurrenz zu tun, ehrlich gesagt, weil es immer irgendwie ein Streben gibt und natürlich ein Streben zu Erfolg oder zu einer geilen Rolle und so. Und da sind wir auch nicht von befreit. Und das hat auch ganz früh angefangen, was ich eben erzählt habe, dass mein Bruder sozusagen Vorreiter war und ich als kleiner Bruder dann schon dachte, oh nein, jetzt mache ich ihm das irgendwie nach. Also ich brauchte auch eine Zeit, um ihm das überhaupt zu sagen. Ich habe wie so um Erlaubnis gebeten bei ihm und er meinte, ja, mach das auf jeden Fall, das ist doch geil, irgendwann spielen wir zusammen und jetzt ist es auch passiert. Und das war so ein Ding, dass ich an der Schauspielschule auch lange Zeit brauchte, um mir zu sagen, ey, das mache ich jetzt für mich und ich, das bin ich und so, also mich davon so zu emanzipieren irgendwie. Und klar, also Gott sei Dank sind wir beide ganz gut unterwegs, würde ich mal sagen, oder hatten beide nach der Schule irgendwie direkt einen Job an irgendwie guten Theatern. Jetzt ist die Situation so, mein Bruder hat sich entschieden, nach 10 oder 11 Jahren Festengagement, da war er sehr müde von, sage ich jetzt mal, mal die Freiberuflichkeit auszuprobieren oder sich in die Freiberuflichkeit zu wagen. Und das ist auch total gut, aber natürlich auch schwierig. Also es hat so beide Seiten, wie auch ein Festengagement beide Seiten haben kann. Wir haben darüber gesprochen und versuchen da echt immer dran zu bleiben und ehrlich miteinander zu sein. Weil es ist so, wenn der eine irgendwie ein Casting für wirklich diesen geilen Film hat. Also ich merkte so, oh nein, ich habe irgendwie so ein Problem, das jetzt meinem Bruder zu sagen und ich verheimliche das jetzt mal besser. Und dann merkte ich so, nee, das ist der falsche Weg. Also wir müssen uns das sagen, sonst kommen wir da irgendwie in so eine Heimlichtuerei rein und es wird dann so ganz komisch unangenehm. So, also man muss sich da irgendwie ja damit auseinandersetzen und konfrontieren. Und das ist auch für meinen Bruder, glaube ich, auch jetzt mit diesen Discountern, also deswegen bin ich auch total froh, dass er da mitgespielt hat und so ein wichtiger Teil davon ist. Aber natürlich auch nicht einfach, meinte er auch mal, dass man da, also es geht ja immer darum, oh ey, irgendwann, gerade um in dieses Filmbiss zu kommen, da braucht man so ein Sprungbrett-Produktion irgendwie. Das war bei mir auf jeden Fall die Discounter, weil dadurch irgendwie das so zum Rollen gekommen ist und ich jetzt weitere Angebote bekomme. Und das hatte Frido in dem Sinne eben noch nicht so ganz. Da ist die Situation schon unterschiedlich bei uns, ehrlich gesagt. Aber ja, wir sind davon nicht befreit. Ja, und versuchen da echt immer drüber zu reden und da auch mal in den Schmerz zu gehen und sagen, ja, das finde ich wirklich, macht mich das richtig traurig, aber danke, dass du es mir gesagt hast.
Und ich meine, am Ende kommt sowieso raus, wenn dann irgendjemand mal eine coole Rolle kriegt und dann ist der Film im Kino, oh, gar nicht mitbekommen.
Ah, oh, ich glaube, den kann ich. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen.
Aber man muss ja trotzdem sagen, dass ihr ja beide wirklich gute Positionen habt mit Festanstellungen an Theatern. Gerade aufs Theater bezogen ist es ja wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass man eine Festanstellung hat. Es gibt ja viele, die von der Schauspielschule kommen und erstmal lange auch freiberuflich unterwegs sind und aber noch keine Connections überhaupt haben. Und da
sind wir ähnlich unterwegs, also wie ich auch meinte. Also ja, Gott sei Dank gibt es da keine so krassen Unterschiede.
Ja. Das ist ja auch, also das hängt ja auch per se erstmal an diesem Konstrukt zwischen Festangestelltsein und Freiberuflichkeit. Ich meine, wir kennen das auch. Und wir haben auch so Sachen, also ich meine, wir sind keine Schwestern, aber wir sind Freundinnen. Und wir haben das auch ja gerade am Anfang gehabt, so lass uns mal absprechen, welche Angebote wir irgendwie dem Deutschlandfunk machen oder wer welche Premiere beim WDR anbietet oder so. Erstens zum zusammen hingehen und zweitens aber irgendwie auch, ne, dass man auch so ein bisschen guckt, dass alle irgendwie was haben. Da gibt es ja auch so eine Art Konkurrenzverhalten. Deswegen fand ich das nämlich total spannend. Und ich sehe auch immer wieder bei Instagram zum Beispiel, auch gerade bei Frido, habe ich das am Anfang gesehen und dann auch bei dir, dass ihr ja auch super viel eure Premieren besucht oder mindestens die Vorstellung, wenn es am Theater ist. Aber dass ihr irgendwie, ne, auch die Sachen ja alle anguckt.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ja irgendwie total schön ist, dass man so sieht, was der andere macht und es auch einfach so ein bisschen mitverfolgt und da, ne, auch so mitfiebert und die KollegInnen dann alle irgendwie kennenlernt auch und so und ja auch ganz anders dadurch natürlich auch in der Szene rumkommt und irgendwie präsent ist und so. Ist es denn so, dass du auch Theater guckst jenseits deiner eigenen, also deiner eigenen Arbeit sozusagen, guckst du, und der Sachen von Frido, guckst du auch viel Arbeiten von KollegInnen an oder gehst du auch einfach so Sachen anschauen, die dich interessieren, oder machst du das weniger?
Erwischt. ehrlich gesagt, gerade die letzte Spielzeit, da war ich richtig faul, was Theater gucken angeht. Das hat aber auch mit meiner privaten Situation zu tun, dass ich einfach weniger Zeit habe. Gerade. Ja, ich versuche schon natürlich irgendwie hier im Thalia Theater das zu gucken, was läuft. So. Aber da bin ich auch hinterher, ehrlich gesagt. Gerade wenn man irgendwie selber spielt oder probt oder so, dann hat man auch tatsächlich keine Zeit, was zu gucken. Ja, also ich bin schon hinterher, auf jeden Fall am eigenen Haus die Sachen zu gucken. Das schaffe ich nicht. Und deswegen schaffe ich es auch nicht, an anderen Theatern was zu gucken. Also natürlich gehe ich dann mal hier, wenn ein geiles Gastspiel ist, auf Kampnagel oder so, ein internationales, dann gehe ich das natürlich gucken. Oder ab und zu mal ein Schauspielhaus, wenn da irgendwie eine Regie stattfindet, die ich total mag oder so. Aber ja, das letzte Jahr, muss ich zugeben, habe ich echt wenig geguckt.
Ich glaube, da können wir uns auch einreihen. Also ich mich aber auf jeden Fall. Ich habe auch so eine tolle Liste auf meinem Laptop und auf meinem Handy. Noch gucken oder so diese Spielzeit noch gucken. Und dann geht es so scroll, scroll, scroll und du denkst dir so, ach du Scheiße, kommst überhaupt nicht hinterher. Also das ist ja auch ein sehr bekanntes Phänomen. Und das würde mich auch interessieren, weil was für mich da auf jeden Fall eine Rolle spielt, auch ist, und es ist ähnlich bei mir zum Beispiel auch mit dem Bücherlesen, was ich echt traurig finde, dass es halt einfach untrennbar von Arbeit ist. Also wenn ich ins Theater gehe, egal ob ich was dazu mache oder nicht, dann ist es irgendwie Arbeit. Nicht nur, weil man irgendwie ständig KollegInnen und Menschen trifft, die man kennt oder so, sondern auch einfach, weil man immer mit dieser Brille guckt. Man guckt immer, was denke ich jetzt darüber, was würde ich jetzt darüber sagen, wie würde ich das jetzt beschreiben, was wäre mir jetzt hier wichtig, was hat die Person, die das inszeniert hat, vorher gemacht. Also es hat so ein Ratter, Ratter, Ratter und dieses, ne, wenn dann irgendwie Freundinnen oder so, Freunde sich bei mir melden und sagen, hey, lass uns doch mal ins Theater gehen, ich habe da was total Spannendes gesehen, dann bin ich zwar oft so, also fast immer eigentlich so, dass ich sage, ja, hey, let's go, aber trotzdem denke ich mir gleichzeitig, es ist dann nicht so wie für die, die von der Arbeit kommen und sagen so, jetzt mache ich mal Freizeit, so, jetzt drehe ich mal richtig auf und gehe mal ins Theater und mache mir mal einen schönen Abend, was so voll losgelöst ist von dem, was man über den Tag gemacht hat, ist das dann für mich keine Unterbrechung, sondern für mich ist es eigentlich weiter,
ja.
So weiterdrehen sozusagen.
Ja.
Ist es für dich auch ein Ding?
Ja, also manchmal, auch wenn ich Zeit habe, dann habe ich tatsächlich auch keine Lust, ins Theater zu gehen, weil es natürlich der Ort ist, von dem ich gerade weggegangen bin und die Probe total scheiße war. Da gehe ich dann abends nochmal hin, um mir irgendwas anzugucken. Also, ja.
Das Losgelöst ist ja noch schwieriger als bei dir. Es wäre so, als ob irgendwie jemand im Büro dann nochmal abends ins Büro gehen würde, um sich da einen Film anzugucken.
Ja, genau so. Ja, auf dem Arbeitscomputer den Film angucken. Tatsächlich, also es hat ja auch mit dem Ort zu tun, von dem man dann mal auch Abstand haben will und Abstand haben muss und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Ding, was mich auch manchmal fernhält, Theater zu gucken. Aber ja, was du meinst, ist natürlich, guckt man dann nicht so ganz befreit Theater wie andere Leute. Natürlich denkt man dann darüber nach, ah, was spielt der oder die oder ach ja, davon haben sie erzählt, über diese Szene, wie schwierig das war, die zu proben. Die Gespräche gibt es ja dauernd und man ist ja da im Austausch darüber, über die Projekte, die gerade geprobt werden oder stattfinden. Und so guckt man dann ja auch im Endeffekt das Ergebnis. Und spricht danach nachher mit den Kolleginnen und sagt, ah ja, das habe ich total gemerkt, dass ihr da und da noch unzufrieden seid oder was auch immer. Also mit dieser Brille guckt man auf jeden Fall, ja.
Ist es denn, apropos, ne, auch so, dass das Theater ja dann doch auch sehr viel Raum im Alltag einnimmt und irgendwie im Leben und weil man ja auch sehr viel Zeit mit den Leuten verbringt und so, das alles auch oft sehr persönlich ist. Ist es denn was jetzt, wo du auch diese Filmerfahrung oder Seriendreherfahrung gemacht hast, was du dir trotzdem Stand jetzt auch für die nächsten Jahre weiter vorstellen kannst, auch das parallel zu machen oder also wie ist so dein Gefühl gerade?
Oh, kein gutes. Ehrlich gesagt, es ist total stressig, das beides parallel irgendwie zu machen. Das mache ich jetzt so seit 2-3 Jahren und das ist aufwendig. Und ich habe Gott sei Dank eine gute Agentin, die sich da reinschmeißt und so. Aber ich will auf Theater auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß noch nicht, ob in der Form eines Festengagements, ob das auf Dauer dann irgendwie so geht, weil mich Film und so weiter wirklich sehr interessiert gerade. Vielleicht auch irgendwann weniger und dann habe ich nochmal mehr Lust auf Theater. Ja, aber ich möchte das Theater nicht ganz missen, ja, weil es halt echt ein Spielen ist, was mir total Spaß macht.
Und vielleicht, wenn du dann eine Zeit lang mehr Film machst, dann gehst du aber als Zuschauer hin, dann hast du da nicht mehr den Einblick hinter die Kulissen, dann kann das eine neue Freizeitveranstaltung werden.
Entspannt ins Theater, mal, ja.
Genau, einfach mal was für die Seele machen.
Genau.
Abschalten.
Ja, aber dann können wir uns ja auf jeden Fall freuen. Dann ist ja, denke ich, trotzdem sicher, dass es irgendwie, so wie du das erzählst, trotzdem ein Teil immer bleiben wird. Und also, ne, also sowohl der Film als auch das Theater. Und das finde ich ja das Schöne eigentlich, diese Berufe, die wir so in der Kunst und in der Kultur haben, dass du sozusagen sagen kannst, hey, ich brauche vielleicht mal jetzt ein paar Jahre Abstand von dem einen und will mal ein bisschen mehr das andere versuchen. Und vielleicht mache ich es aber in ein paar Jahren wieder umgekehrt oder so. Also, dass man da auch eine Möglichkeit hat, sich auszuprobieren,
ja.
Weil man sozusagen in dem Kosmos trotzdem drin ist. Also, es ist jetzt nicht so, ich mache eine Umschulung und mache irgendwie eine 90-Grad-Wendung oder 180-Grad-Wendung und mache irgendwie was völlig anderes, sondern dass man sich so ein bisschen da drin auch bewegen kann vielleicht. Das lässt ja hoffen, dass wir auf jeden Fall noch ganz viel von dir sehen werden.
Ja, ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ja.
Lieber Merlin, vielen, vielen Dank. Toll, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns hier den Morgen verbracht hast.
War schön.
An alle, ihr lieben ZuhörerInnen, unsere ganzen Infos zum Podcast findet ihr wie immer bei Instagram. Folgt uns da gern. Wir verlinken euch natürlich auch Merlins Seite und auch nochmal die Discounter, wer es noch nicht geschaut hat. Große Empfehlung, vor allem von Isabel. Ich bin noch ein bisschen hinterher. Ich kann bisher vor allem den Song bei YouTube empfehlen, wie ihr gehört habt.
Lohnt sich auf jeden Fall auch sehr.
Genau, der Ohrwurm für die Woche. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns auch eine Bewertung da lasst bei Spotify und Apple Podcasts. Und ihr wisst ja, viel Liebe ist auch in diesem Business hier sehr, sehr wichtig. Lieber Merlin, viele Grüße nach Hamburg.
Viele Grüße nach Köln.
Danke und alles Liebe dir.
Danke, tschüss.
Ciao.